Willkommen auf der Meta-Couch. In dieser Staffel unterhalten sich Florian und Markus über Themen, Konzepte und Ideen, die sie antreiben, mit denen sie arbeiten und die sie faszinieren. Aus ihrem speziellen Blickwinkel als Bildungsunternehmer, Wissenschaftler und Autoren. Warum das Ganze? Ohne diese Konzepte und Begriffe versteht man die Gegenwart einfach nicht. Und das wäre doch irgendwie schade, oder? So viel Bildung muss schon sein. Und los geht's.
Herzlich willkommen auf der Edo-Couch. Folge 2, es passiert wirklich. Mhm. Es gibt eine zweite Folge. Wir können jetzt schon mal sagen, es wird ein bisschen kompakter als beim letzten Mal. Und es gibt weniger Vorrede. Hat damit zu tun, dass wir in 45 Minuten nach Hamburg auf eine Projektpräsentation fahren. Das heißt, wir können nur 45 Minuten sprechen. Thema Fortschritt und bitte.
Ja, Flo, schön, dass du auch wieder hierher gekommen bist. Ja. Dass wir es geschafft haben zwischen all den Projektpräsentationen und den sonstigen Planungen, den
Deadlines
zur Fertigstellung von Projekten, was sehr viel sein wird in diesem Jahr. Uns die Zeit nehmen, hier auf dieser Couch zu sitzen. Wir reden über Fortschritt. Was ist Fortschritt?
Ja, du hast ja beim letzten Mal angekündigt, wir bereiten uns wenig bis nicht vor. Ich habe mich diesmal ein bisschen vorbereitet, so 20 Minuten. Und ich habe das getan, was man heutzutage so tut, nämlich auf gar keinen Fall Google aufmachen, sondern ich habe natürlich Claude gefragt, was ist eigentlich Fortschritt? Und Claude hat mir eine ganz spannende Definition gegeben, finde ich. Und die würde ich jetzt einfach mal vorlesen, weil ich die auf einem Zettel hier dabei habe. Fortschritt ist die Bewegung vom Bestehenden zum Besseren, getrieben von der Überzeugung, dass wir Probleme lösen, Leiden verringern und Möglichkeiten erweitern können. Er zeigt sich in technischen Durchbrüchen ebenso wie in gesellschaftlichen Errungenschaften. Sauberes Trinkwasser, Antibiotika, Menschenrechte, Bildung für alle. Dann geht's weiter. Doch Fortschritt ist ambivalent. Was für die einen Verbesserung bedeutet, kann für andere Verlust sein. Die Dampfmaschine brachte Wohlstand und Ausbeutung. Das Internet vernetzt und spaltet zugleich. Fortschritt stellt uns deshalb immer vor die Frage, für wen wird es besser und zu welchem Preis?
Na, das klingt ja schon sehr kompakt. Das könnte in einem Schülerlexikon Philosophie 12. Klasse stehen.
Immerhin, oder?
Immerhin.
Aber immerhin.
Ja, ja.
Also.
Ja, ja. Und es gibt keine Stelle, der man widersprechen würde.
Ja.
Also Fortschritt, wir halten es fest, ist Wandel zum Besseren.
Ja, gehoffter Wandel zum Besseren, immer in Ambivalenz.
Weil wir immer Dinge tun, von denen wir das Bessere hoffen, die aber auch immer Folgen haben, die wir entweder vorher nicht gesehen haben oder die uns zumindest für eine gewisse Zeit egal sind, wenn sie nicht so gravierend werden, dass der erhoffte Fortschritt oder der eintretende Fortschritt davon wieder konterkariert wird.
Genau, ich habe dann auch mal darüber nachgedacht, fallen mir positive Entwicklungen ein, die ausschließlich positiven Charakter haben, ohne negativ zu kippen? Es ist relativ schwierig, was zu finden. Am eindeutigsten ist es wahrscheinlich so im medizinischen Bereich. Wenige Menschen würden sagen, Narkose hat mehr Nachteile gebracht als Vorteile, zum Beispiel.
Wobei gerade im medizinischen Bereich die Debatten darüber, ob das technisch Machbare auch getan werden soll, ja, alles unter dieser Überschrift eben Fortschritt, ja, Entwicklung zum Besseren, ob man das auch wirklich machen sollte.
Ja, genau. Ich meine, das sind eine extremen Ausprägungen, die wir jetzt immer mehr sehen, aber zum Beispiel eine Sehhilfe, eine Brille, würde ich sagen, überwiegen für den einzelnen Menschen in seinem Lebensalltag durchaus die Vorteile. Sein Fortschritt, wenn ich Dinge wieder scharf sehen kann. Nachteile überschaubar.
Nun geht ja philosophisches Denken gerade sehr oft auch von den sehr nahen Dingen aus, vom eigenen Körper, von den eigenen Naherfahrungen. Insofern ist dieser erste Ansatz, es auf uns selbst zu beziehen, eine physiologische Komponente da drin zu sehen. Wahrscheinlich gar nicht falsch. Insofern dann liegt es nahe, auch an Medizin zu denken. Auch da lässt sich natürlich die Frage stellen, um welchen Preis erkaufen wir diesen medizinischen Fortschritt?
Genau.
Wie viel Ressourcen müssen wir von wo besorgen? Wie viel Aufwand betreiben wir? Wie viel gesellschaftliche Kosten wollen wir aufwenden, um auch den nächsten Schritt des medizinischen Fortschritts gehen zu können und zu wollen?
Ja, und wie viel medizinischen Folgeschaden holen wir uns dann natürlich? Hohes Lebensalter, entstehen plötzlich Volkskrankheiten, die es vorher nie so gab, die aufgrund des Alters so entstehen, die häufig auch relativ hässlich sind. Und die es vorher so in der Menge nie gegeben hätte.
Und auch die gesellschaftlichen Probleme haben wir vor wenigen Jahren noch gar nicht in den Blick genommen. Nee. Was passiert mit einer alternden Gesellschaft? Fast alle entwickelten Gesellschaften tendieren dazu, alte Gesellschaften zu werden, weil die älteren Generationen eben auch einfach viel länger da sind. Das hat grundlegende Wirkungen auf das Funktionieren dieser Gesellschaft.
Man sieht es gerade in Deutschland ganz gut,
ja,
was eine alternde Gesellschaft mental bewirkt für eine Gesellschaft. Und das ist gar keine Abwertung oder gar kein Vorwurf. Es ist aus der Forschung einfach bekannt, dass je älter man wird, desto schwerer fällt es einem Durchschnitt, mental agil sich schnell zu wandeln. Das ist einfach so. Synapsen verhärten sich, manifestieren sich immer stärker. Da muss man sehr dagegen arbeiten. Alternde Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, nicht mehr besonders agil zu sein in jeder Hinsicht, auf schnelle Veränderungen reagieren zu können. Jetzt haben wir dummerweise gerade eine Zeit, in der Veränderung sehr schnell passiert.
Ja, man könnte aber auch sagen, ist denn eine Gesellschaft vorstellbar, in der es Fortschritt im Sinne von Agilität, allgemeiner Freude am Neuen, sich einlassen auf das Unbekannte, nicht mehr vorhanden ist?
Also was heißt nicht mehr vorhanden? Ich glaube, so harte Grenzen gibt es in diesem Bereich nicht. Aber es gibt Faktoren, die diese Agilität verringern. Und eine davon, würde ich sagen, ist Alter. Eine davon ist Saturiertheit. Eine davon ist, wie viel Wandel und damit Fortschritt ist auch sozusagen in der gesellschaftlichen DNA angelegt. Ist es sowas wie eine Staatsdoktrin wie in China? Oder ist es in unserer gesellschaftlichen Erzählung eigentlich immer ambivalent konnotiert, was wir am Anfang hatten? Also auch die negativen Teile zu sehen und auch wahrzunehmen, was ja an sich ein reflektiertes Rangehen an die Welt ist, was aber natürlich mit einer Gesellschaft was macht, wenn man immer weiß, jeder Fortschritt ist auch mit Problemen behaftet. Und das sieht man bei uns einfach sehr, sehr stark, würde ich sagen, in der Gesellschaft, dieses Denken.
Ja, und ich versuche das mal noch ein bisschen weiter zuzuspitzen und sage, dieser Gesellschaft, also unserer gegenwärtigen deutschen Gesellschaft, fehlen Fortschrittsmotive.
Genau.
Und ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft auf Dauer ohne diese Motive gut lebensfähig ist. Ich glaube nicht, dass ein Leben im Hergebrachten und Bekannten, selbst wenn es wohl organisiert ist, selbst wenn es wohl ausgestattet ist, funktioniert. Das immer Gleiche, der Überdruss am Bestehenden, die Suche nach etwas anderem ist, glaube ich, auch dem Menschen immanent. Und zwar deshalb, weil die Welt ja insgesamt nicht steht. Sie bewegt sich permanent. Und das Motiv des Fortschritts ist sozusagen die intellektuelle Abbildung dieser Weltbewegung. Das heißt, wir geraten augenblicklich in einen Widerspruch zur Welt an sich und auch zu unserer eigenen Existenz, wenn wir das Fortschrittsmotiv aus unserer Gesellschaft rausnehmen und sagen, wir können so stehen bleiben, wie wir sind.
Jetzt an der Stelle sage ich immer, gut, dass wir einen Historiker da haben, weil an solchen Fragestellungen gehen wir beide dann im Gespräch, haben wir letzte Woche sehr aktiv in Athen eine Woche lang gemacht, dann zu den historischen Grundlagen und dann würde ich dann fragen, welche historischen Beispiele für Fortschrittswahrnehmung oder Beispiele für das, was du gerade ausgeführt hast, würden wir denn in der Geschichte finden? Wie weit müssen wir da zurück? Gibt es dafür Beispiele, an die man sich mal ein wenig orientieren kann, argumentativ, für Gesellschaften, die sehr fortschrittszugewandt waren oder für Gesellschaften, die auch sehr fortschrittsabgewandt waren oder wandlungsabgewandt waren. Was ist mit denen passiert? Fällt uns dazu was ein?
Da könnte man jetzt auch sehr lange drüber reden.
Ja,
Fortschritt ist natürlich also ein genauso alter Begriff wie Krise. Wir haben ja letzte Woche über Krise gesprochen. Also auch da kann man bis in die Antike zurückgehen. Auch bei Aristoteles findet man den Begriff schon. Vorankommen, Steigerung, das ist sozusagen das, was dahinter ist. Jetzt hat man im 16. Jahrhundert sicher, um einen ganz großen Sprung zu machen, jetzt hat man im 16. Jahrhundert also sicher auch dieses Bemühen, das rationale Denken, das immer mehr auf die Welt und ihre Gestaltung bezogene Denken zu entwickeln. Stichwort Renaissance, Stichwort all die technischen Veränderungen, Stichwort all die medialen Veränderungen. Das Bewusstsein immer größerer Gruppen in einer Gesellschaft darüber, dass sie über sich und ihr Schicksal zumindest reden können. Und Lösungen, selbstständig Lösungen finden können für ihre Existenz. Das ist zu Beginn des 16. Jahrhunderts immer noch eine Sensation sozusagen. Diese Anmaßung des Menschen aus der vermeintlich göttlich festgefügten Ordnung herauszugehen und zu sagen, wenn ich Dinge durchdenke, wenn ich mit anderen in Kommunikation komme, wenn ich Dinge aufschreibe, wenn ich mein Wissen entwickle und weitergebe, dann kann ich mein Leben selbst bestimmen. Also Fortschrittsmotiv an sich. Und das findet nach meinem Dafürhalten dann in der Aufklärung genau den Durchbruch zu einer Phase, in der wir, glaube ich, heute immer noch sind.
Aber würdest du diese Renaissance als radikale Fortschrittsgesellschaft zumindest in ihren gedanklichen Spitzen sozusagen?
Also wenn man den Humanismus ernst nimmt und das, was der Humanismus über den Menschen schreibt, dann ist sozusagen das Neue, der Bruch, die Veränderung für mich so sensationell groß. Das Vertrauen darauf, dass die Schöpfung ein Wesen geschaffen hat, das sozusagen über diese Schöpfung tatsächlich reflektive und Handlungshoheit gewinnen kann, dass das auch der Zweck der ganzen Angelegenheit ist und damit dem Menschen nicht nur eine enorme Fähigkeit zufällt, sondern auch eine große Verantwortung zufällt, das ist für mich das Sensationelle dieses humanistischen Umbruchs. Deswegen kann für mich der David von Michelangelo gar nicht groß genug sein, um den Leuten genau diesen Umbruch nahezubringen.
Ist das der steingewordene Fortschrittsglaube?
Das ist für mich der steingewordene Fortschrittsglauben. Und er kriegt eine gesellschaftliche Dimension im 18. Jahrhundert bei den Aufklärern, die dann sagen so, indem wir jetzt auch immer mehr sehen, dass wir nicht nur Wissen anhäufen, sondern dass wir sozusagen technische, methodische Fähigkeiten erlangen, um die Welt umfassend zu gestalten. Und das ist für mich der neue Umschlagpunkt sozusagen. Mhm. Diese Fähigkeit nicht nur auf mich, sondern oder auf mein unmittelbares Umfeld irgendwie einzuwirken, sondern die Welt an sich zu gestalten. Das ist das, was im 18. Jahrhundert passiert. Und dann setzt diese Rasanz des 19. Jahrhunderts ein mit ihrer Industrialisierung, mit ihrer Technisierung, mit ihrem Umbau der gesamten Welt.
Ist die nicht noch radikaler und noch umfassender in ihrem Fortschrittsglauben? Was würdest du sagen?
Ja, die ist noch radikaler, weil sie, je länger sie dauert, sozusagen die weltanschauliche Bindung immer mehr verliert. Technik wird zum Selbstzweck. Der Ingenieur wird vergöttert, einfach weil er Ingenieur ist.
Die Bahnhofshalle wird zur Kathedrale.
Die Bahnhofshalle wird zur Kathedrale. Die Verweltlichung und die Loslösung von diesem Verantwortungshorizont, von diesem ethischen Horizont, von diesem sittlichen Horizont, das ist etwas, was wir im 19. Jahrhundert schon sehr stark beobachten können. Das Rollen der Maschine wird zum Selbstzweck.
Ja, und ich jetzt so als ganz positiver Pessimist würde dann sagen, und damit rennen wir im Fortschrittsglauben in die Blutfelder des 20. Jahrhunderts, die quasi die Kulmination dieses Glaubens sind.
Ja,
und oder ist das nicht so?
Ja, die sind uns deshalb sehr präsent, weil sie uns noch sehr nahe sind. Dass technischer Fortschritt auch in der Vergangenheit, also in der frühen Neuzeit oder im Mittelalter oder in der Antike, immer auch sozusagen eine gewaltsame, zerstörerische, kriegerische Komponente hatte. Ja, die Erfindung irgendeiner Waffe, die Feuerwaffe, die sozusagen die frühe Neuzeit dann bestimmt und die natürlich auch furchtbare Folgen hat in den Schlachten, die da geschlagen werden. Die wirken auch für uns heute noch nicht so dramatisch, weil bei ihnen noch nicht die Dimension des wir könnten alles ganz grundsätzlich zerstören, wenn wir diesen Weg gehen.
Der industrielle Krieg.
Das steckt da noch nicht drin.
Genau.
Also die Dimension, dass wir irgendwann auch das Werkzeug in der Hand haben, um uns komplett zu vernichten.
Ja.
Das ist etwas, was den meisten Leuten dann sozusagen in den modernen Kriegen, insbesondere Ende des Zweiten Weltkrieges, eben deutlich wird. Und heute leben wir permanent in dieser Welt, übrigens nicht nur bezogen auf die gewaltsamen Dinge dieser Welt, sondern auch auf alle anderen Dinge. Wir wissen, wenn wir Technik und Fortschritt einfach so weiter betreiben, wie wir das bisher machen, dann zerstören wir die natürlichen Ressourcen. Das heißt, wir haben eine Handlungsmacht, die uns die eigene Grundlage entziehen kann. Und das wird uns immer bewusster. Und wir leben aber trotzdem weiterhin in diesem Machbarkeitsparadigma.
Ja.
Weil die beste Lösung, die uns häufig einfällt, um die Folgewirkungen unseres Fortschrittsglaubens in den Griff zu bekommen, ist neuer Fortschritt, noch mehr Fortschritt, wieder noch eine ganz neue Dimension von Fortschritt, die alles lösen wird.
Ja, genau. Wir haben den Fortschritt so lange betrieben, bis wir Mittel an der Hand hatten, die gesamte Welt zerstören zu können. Mehr ist ja auf der Ebene gar nicht erreichbar. Wir könnten auf Knopfdruck den Planeten zerstören. Zumindest die menschliche Bevölkerung, die sich darauf befindet. So lange haben wir den Fortschritt getrieben.
Genau. Das heißt, also wir sind nach meinem Dafürhalten in diesem, einem ganz klassischen Fortschrittsbegriff auch immer noch drin, der für mich enthält, das ist eben nicht dieses langsame sich verändern, so Tippeltappeltour, so die kleinen Dinge irgendwie bestimmen, sondern es ist immer etwas am Anfang Unglaubliches. Eine Vision, die viele Leute für verrückt halten, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also sozusagen der Quantensprung. Das ist das, was ich immer mit Fortschritt auch verbinde. Egal an welcher Stelle. Selbst an den Stellen, die uns heute sozusagen zumindest in den westlichen europäischen Gesellschaften als normal vorkommen, nämlich dass man alle Menschen sieht, wenn man von Gesellschaft redet und dass man Verhältnisse schafft, in denen Menschen von der sozialökonomischen Seite her alle irgendwie versorgt sind. Das ist ja eine durchaus unglaubliche Vorstellung, wenn man das mit Verhältnissen des Mittelalters zum Beispiel vergleichen.
Ja, ja, so weit muss man gar nicht zurück, ja. Also ja, unbedingt. Jetzt haben wir historisch so ein paar Fortschrittsepochen. Das heißt, die Zeit des Nationalsozialismus wäre immer noch eine sehr fortschrittsgläubige Zeit. Würdest du dem zustimmen?
Ja, es gibt ja Historiker, die diesen Aspekt intensiv reflektieren. Welche Gesellschaft oder welche politische Organisationsform können wir benennen, die tatsächlich das, was Menschen lange Zeit sich gewünscht haben, was sie erträumt haben, was ihre Vorstellung bestimmt hat von guter politischer Organisation, dass in dieser Zeit durchaus auch Erfüllung gefunden hat und dass daher auch ein großer Teil der Zustimmung der Deutschen zu einer Diktatur wie im Nationalsozialismus zu erklären ist, weil da sozusagen gerade wenn man den Sozialbereich nimmt, eben viele Dinge, über die vorher lange diskutiert wurde, die sind dann da häufig gemacht worden. Das sind also isoliert betrachtet von ethischen Hintergründen, könnte man sagen, eine Fortschrittsentwicklung. Und das zeigt Fortschrittsparadigma nicht zwingend mit einer positiven, von uns als gut konnotierten politischen Ordnung verbunden sein muss. Also Fortschritt ist nicht, weil wir glauben, sie ist von den guten Aufklärern sozusagen geschaffen worden, mit dem positiven Menschenbild der Aufklärungszeit verbunden, zwingend und für alle Ewigkeiten. Fortschritt ist nicht mit Demokratie zwingend verbunden.
Keine Fall. Wir hatten vorher schon das Stichwort, dass China den Fortschritt im Endeffekt als Staatsdoktrin verankert hat, während wir ihn immer ambivalent sehen. Und es ist möglicherweise einer der treibenden Kräfte der Unterschiede, die wir gerade so deutlich sehen. Und so auch so ungläubig drauf guckt, wie kann eine Gesellschaft so schnell, so radikal Fortschritt erzielen egal wie ich den jetzt bewerte, aber aus chinesischer Sicht sicherlich riesige Fortschritte erzielt hat in dieser Art von kurzen Zeit. Und das lässt sich wahrscheinlich nur etablieren, wenn man sehr stark daran glaubt und diesen Zustand auch sehr stark herbeisehnt, auch bis ins Individuelle hinunter, dass Leute diese Art von Fortschritt wirklich, wirklich wollen.
Das heißt auch, wir sind durch unsere politische Ordnung nicht automatisch geschützt vor der Macht, der Gewalt von Fortschrittsentwicklungen. Der Fortschritt kann, um das wieder zuzuspitzen, die Demokratie besiegen.
Da sind wir wieder ein bisschen beim Einstiegsthema. Ich habe die KI gefragt, was ist Fortschritt? Da wir derzeit sehr intensiv auf unterschiedlichen Ebenen mit KI arbeiten, unter anderem im Projekt, wo wir KI erklären, habe ich die KI gleich gefragt, bist du als KI Fortschritt?
Was sagt sie dazu?
Na, sie antwortet natürlich wie immer, was heißt wie immer, wie inzwischen häufig, recht reflektiert. Also wir reden wieder von Claude 4.5. Die Antwort lautet, ich lese jetzt einfach mal vor, ja und nein. Ich bin ein Beispiel dafür, wie ambivalent Fortschritt sein kann. Als Fortschritt-Doppelpunkt, ich mache Wissen zugänglich, unterstütze beim Lernen und Arbeiten, schreibe Code. Für viele Menschen erweitere ich Möglichkeiten, schneller recherchieren, Ideen entwickeln, komplexe Texte verstehen. Als Problem, ich verbrauche Energie, kann Fehlinformationen erzeugen, ersetze menschliche Arbeit. Ich werfe Fragen auf. Wer kontrolliert diese Technologie? Wessen Interessen dient sie? Was verlieren wir, wenn Maschinen immer mehr übernehmen? Die entscheidende Frage ist nicht, ob KI Fortschritt ist, sondern wie wir sie gestalten. Erweitert sie menschliche Fähigkeiten oder ersetzt sie sie? Dient sie vielen oder wenigen? Bleibt der Mensch Gestalter oder wird er gestaltet? Fortschritt bin ich nur, wenn diese Fragen bewusst beantwortet werden.
Mhm. Und ja, das sollten wir dieses Lexikon auch gleich mit dran setzen.
Ja. Ja.
Nun ist es ja so, bei KI-Erfahrungen und gerade auch mit Blick auf das, was du gerade vorgelesen hast, ist für mich immer so der Eindruck, also der zweite Teil, der negative Teil, macht sozusagen die Dimension, die Fortschrittsdimension gerade dieser technischen Entwicklung sehr, sehr gut deutlich. Und im Alltag benutzen, glaube ich, die meisten Menschen KI sozusagen wie so ein kleines neueres Instrument, das ihre Arbeit schneller und effektiver macht. Und die Fortschrittsdimension sozusagen wird dabei gar nicht so richtig deutlich, weil wir die Folgen, die raschen Veränderungsfolgen häufig noch gar nicht so deutlich sehen.
Ja, ich unterhalte mich ja inzwischen seit längerer Zeit intensiv mit vielen Leuten über KI und die Umfassendheit der potenziellen Veränderungen, die in dieser Technologie auch in Verbindung mit anderen Technologien steckt, ist den meisten Menschen, und ich rede jetzt so von der Bubble, durchaus irgendwie studiert oder in kreativen oder intellektuellen Berufen beheimatet, häufig nicht wirklich bewusst. Sondern es ist irgendwie so halt auch irgendwie wie Google, nur halt ein bisschen,
ja, das meinte ich,
praktischer,
genau.
So.
Ja.
Da, wenn ich eine Frage habe, dann stelle ich die, und vorher habe ich die Google gestellt, dann habe ich eine Antwort bekommen, jetzt stelle ich die irgendjemand anders und jetzt bekomme ich auch.
Also wir sind sicher, dass diese Technologien sozusagen revolutionäre Fortschrittswirkungen hat und auch in Zukunft weiter haben wird. Ja. Interessanterweise sehen wir sie häufig nicht und es bleibt bei so einem pragmatischen, bei so einer pragmatischen Einordnung sozusagen dieser Technologie. Mhm. Das ist tatsächlich spannend, ja. Also KI, das ist die neue Suchmaschine. Oder ja, das ist halt jetzt sozusagen die Technik, die macht mir ein kleines Video für irgendeine Präsentation und so weiter. Und wir sehen natürlich, also dadurch, dass diese Technik jetzt auch, also natürlich Riesenschritte gemacht hat, aber auch noch nicht genau dieses Anspruch Niveau sozusagen erreicht hat, dass viele Leute dann mit ihr verbinden, dass es dadurch Möglichkeiten gibt, sozusagen den Quantensprung nicht sehen zu wollen oder ihn abzuleugnen. Also mir fällt zum Beispiel ein, dass gerade jemand sozusagen sehr berühmt wird, der juristische Argumentationen standardmäßig darauf untersucht, wo KI zum Einsatz gekommen ist und gerade eben die Stellen herausfiltert, wo KI irgendetwas zusammengestellt hat, was es gar nicht gibt in irgendwelchen Gesetzeswerken und damit die Gefahr entstanden ist, dass Urteile gefällt werden, die auf fiktiven Rechtsnormen basieren. Ja. Sowas erzählen dann Leute sehr häufig und das ja häufig auch in dieser abwehrenden Haltung.
Ja.
Und die speist sich, glaube ich, daraus, dass Leute dann sagen, ich brauche diese Art von Fortschritt nicht, eigentlich brauche ich das gar nicht. Und das macht sozusagen ein bisschen, finde ich, also gerade die spezifisch deutsche Situation wieder deutlich, wo ich ja sage, wir haben viel zu wenig Fortschritt und zwar nicht, weil wir diese Techniken so rundheraus und komplett ablehnen oder aus unserem Leben verbannen.
Das sind die anderen Leute, die sagen, will ich gar nichts zu tun haben, dann fragt man was und dann sagen sie, das geht mit dem Datenschutz auf gar keinen Fall.
Ja, genau. Aber der Punkt ist sozusagen, Fortschritt hat auch immer damit zu tun, dass wir dieses übergreifende Motiv finden müssen.
Ja.
Warum machen wir das? Was soll das für unser Zusammenleben bewirken? Wo ist der unbezweifelbare Nutzen für alle? Wo ist diese positive Veränderung? Ja, wir haben am Anfang gesagt, sozusagen die Veränderung zum Besseren.
Ja.
Ja? Wo ist das? Also wo wir alle Nutzen davon haben, sozusagen.
Ja.
Es kann sein, dass es für jeden Einzelnen wie so ein Arbeitsinstrument einen Nutzen hat, das wird auch kaum jemand bestreiten. Aber diese Dimension, die wird viel zu wenig diskutiert. Ja, wo ist dieser Fortschrittsnutzen?
Das ist eine gute Überleitung in den letzten Teil, wie ich finde. Wir haben uns ja vorgenommen, im letzten Teil dieses Podcasts immer ein wenig die, wie arbeiten und leben wir eigentlich und was hat dieses Thema damit zu tun und Fortschritt spielt in unserem Arbeitsalltag als Gedanke unbedingt eine zentrale Rolle. Was wäre für dich Fortschritt der letzten Jahre in unserem Arbeitskontext? Was wäre für dich da ein zentraler Punkt?
Ich greife diesen Satz vorher, den du da gesagt hast, auch nochmal auf. Und ich finde diese neueren Entwicklungen eben gerade deshalb spannend, weil sie Anlass bietet, auf der Inhaltsebene, mit der wir uns ja in unseren Projekten häufig beschäftigen, genau solche Fragen zu stellen. Das Thema sozusagen wieder präsent zu machen. Und zu sagen, also die bestehende kleinbürgerliche Welt mit dem Reihenhaus in der Vorstadt und dem kleinen Garten und dem Hund und die Familie und zwei Kinder. Und das wird immer so perpetuiert, dazu brauche ich gar keine Veränderung. Dem setzen wir häufig jetzt sozusagen genau solche Begrifflichkeiten auch wieder entgegen, weil ja völlig klar ist, sozusagen wir spüren die Notwendigkeit, die gesellschaftliche Notwendigkeit von innen und wir spüren sozusagen den Angriff von außen auf unsere Welt und wir müssen irgendwann Entwicklungsmotive finden. Und das muss in all unseren inhaltlichen Erarbeitungen, egal ob es sich um ein geschichtliches Thema handelt, ob es sich um ein schulrechtliches Thema handelt, ob es sich um irgendein anderes Fach handelt, mit dem wir gerade umgehen, da spielt das verstärkt eine Rolle. Und der zweite Punkt ist natürlich, also wir versuchen sozusagen die Kombination immer mehr zu finden aus verschiedenen neueren Entwicklungen und uns zu fragen, wie wir die so miteinander verbinden können, dass wir Arbeitsabläufe, auch gerade kreative Arbeitsabläufe so neu denken und entwickeln können, dass wir einerseits einen enormen, das wäre für mich auch Quantensprung, einen enormen zeitlichen und organisatorischen Vorteil davon haben.
Da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert.
Und da ist sehr viel passiert. Also wir haben es gerade gesehen, sozusagen bei Textentwicklungen, wie muss ich denn verschiedene KI-Systeme hintereinander schalten und welche spezifischen Funktionen erfüllen die? Wie muss dieses Prompting aussehen, um dann sozusagen am Ende einen Text zu bekommen, der sehr überzeugend ist?
Das ist eine Textproduktion. Ich habe mir das überlegt an dieser Produktion von diesem Podcast, den wir gerade hier einsprechen, den Leute gerade vielleicht anhören. Wie funktioniert das? Das heißt, wir haben eine Stichwortliste zur Vorbereitung. Die ist ein kollaboratives Textdokument. Das fängt einer an, dann geht es in unser Chat-Tool, wo man sich austauscht. Dann arbeiten wir gemeinsam an diesen Stichworten. Was wir hier aufzeichnen, wird nachher in unsere hauseigene Cloud hochgeladen, die wir selber hosten und an einem unserer damit verbundenen Arbeitsplätze produziert. Dann wird es in ein Tool hochgeladen, das gleichzeitig alle Podcatcher beliefert und ausspielt. Das ganze Artwork liegt auch in einem Cloud-Speicher, sodass wir die sofort anwenden können. Die Shownotes werden von der KI vorgeschrieben und werden von uns dann nochmal korrigiert und hochgeladen. Das heißt an sich ein komplexer Produktionsprozess auf einzelnen Ebenen wird immer mehr miteinander verbunden, wird immer sozusagen friktionsloser. Und wir konzentrieren uns eigentlich im Endeffekt immer mehr auf die Inhalte dessen, was wir machen wollen, weil dieses ganze Außenrum einfacher und schneller geht. Also so ist meine Wahrnehmung der letzten Jahre. Und in den letzten Jahren in Kombination mit KI ist da wahnsinnig viel passiert.
Und jeder, der auch in solchen Projekten arbeitet, wird ungefähr einschätzen können, was das wirklich bedeutet und dass das eine Riesenrevolution ist. Ja, denn sozusagen bisher haben wir Fachbereiche auch versucht, immer sehr eng miteinander in den Diskurs zu bringen. Aber am Ende arbeitet dann jeder doch mit seinen eigenen Tools, mit
seinen eigenen Vorlagen. Also ein Word-Dokument ist mal per Mail verschickt.
Ja, genau.
War es am Ende dann.
Mit großen Pausen und Lücken, weil die Kommunikation durchaus stockend ist und so weiter. Wenn man das in einen Prozess bringt, sozusagen die Medienproduktion an sich damit in Größenordnungen schneller, besser, effektiver wird, dann entsteht sehr viel Freiraum. Und wir plädieren dafür, diesen Freiraum zu nutzen, um darüber nachzudenken. Was ist denn das Ziel der ganzen Angelegenheit?
Was tun wir hier eigentlich?
Was tun wir hier eigentlich? Denn das scheint doch auch das Hauptproblem dieses Landes zu sein. Vielleicht können wir am Ende diese politische Dimension auch nochmal aufmachen. Ich weiß nicht, ob uns der Bundeskanzler zuhört. Das wäre natürlich sehr schön. Aber ich glaube, dass genau darin das Problem liegt. Uns fehlt diese Zieldimension.
Ja.
Wir sind dieses Deutschland der Gegenwart. Dieses Deutschland,
sehr, so wie wir es in den letzten Jahren. Wir sind Prozessen und Abläufen.
Wir sind sehr beschäftigt mit dem Bestehenden.
Ja.
Und wir arbeiten natürlich intensiv daran, sozusagen die in dieser alten aufklärerischen Vision der immer fortgesetzten Freiheitsentwicklung immer noch freier auch an vielen Stellen zu werden und uns immer mehr von dem erfüllen zu können, was wir wollen. Also Stichwort Gesellschaft der Singularitäten. Jeder baut an seinem Ideal. Aber das ist natürlich andererseits auch das Problem, weil damit ist dieses Land nicht irgendeiner sozusagen Fortschrittsidee, wie immer sie aussehen mag, verpflichtet, sondern sie ist so eine Art, wie ich immer sage, das neue Venedig, eine Handelsplattform. Eine Plattform, auf der jeder seinen individuellen Weg finden kann, unter den bestehenden Bedingungen. Mhm. Aber indem man sozusagen bewusst nicht mehr darüber nachdenkt, was die gemeinsame verbindende Idee mit dem anderen ist und wie diese Idee in 20 Jahren auf die Gestaltung des Gemeinsamen wirken kann.
Mhm. Ich gehe nochmal einen Schritt konkreter. Weitere Fortschritte. Ich habe da im Vorfeld dieses Podcasts darüber nachgedacht, was mir so die letzten Jahre am meisten Erleichterung oder gefühlten Fortschritt in meinem Arbeitsalltag gebracht hat. Und ich glaube, also nach KI, das ist noch so im Entwickeln, das ist natürlich für Leute wie uns, die sehr kreativ und sehr direkt arbeiten, natürlich eine Zaubermaschine. Aber direkt danach kommen für mich Videocalls. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Mhm. Weil was wir machen das jetzt seit 15 Jahren, und was wir früher durch die Gegend gefahren sind für so halb sinnvolle Arbeitstreffen von 90 Minuten. Im Endeffekt 2 Tage unterwegs mit Übernachtung.
Man könnte auch sagen, völlig sinnlose Arbeit.
Sinnloseste ja. Reisezeiten.
Ja.
Sinnloser Stress für sehr, sehr wenig, was man heute einfach in einer konzentrierten Stunde mit 5 Leuten mit einem Videocall einfach wegräumt. Mhm. Und davor Zeit hat und danach Zeit hat für Familie, für Firma, für Projekte, für was auch immer, genieße ich immer noch total. Hieß ja vorher immer mit Ministerien und mit großen Stellen und so, Videocalls gehen nicht. Dann kam Corona und jetzt kann sich kein Mensch mehr vorstellen, aufgrund eines Arbeitstreffens 7 Stunden irgendwo hinzufahren.
Mhm. Eine bestimmte Form von Fortschrittsverweigerung war da immer sehr spürbar.
Ja, das war quasi, man hat die Brechstamme aufgehebelt.
In der Zeit vor Corona. Und man hat dann danach gesehen, dass das an sich auch völlig unbegründet war. Sondern dass es einfach nur gespeist war aus diesem, wir wollen in den bestehenden Formen weitermachen.
Mhm.
Und wir scheuen uns alle, den Freiraum denken zu wollen. Mhm. Und das ist das, was uns natürlich auch an vielen anderen Stellen häufig so ein bisschen in Wallung versetzt. Ja, also
in Wallung versetzt.
Naja, nicht die Unfähigkeit, sondern eigentlich die Unwilligkeit außerhalb des ausgefüllten Alltäglichen.
Ja.
Etwas denken zu wollen.
Wenn dann noch Unwilligkeit sich verpaart mit Unfähigkeit. Also, dann wird es richtig spannend. Ja.
Also wir kennen diese so Rückmeldungen sozusagen bei jeder Form von technischem Fortschritt, gerade im digitalen Bereich. Ja. Wenn dann Partner sagen, nee, das kann ich jetzt im Augenblick nicht auch noch sozusagen mit einbauen in mein Leben. Ich habe ohnehin zu viel zu tun. Mhm. Dann setzt genau. uns das
und
ja
das zu viel
immer
tun,
schon.
Eigentlich nur darauf basiert, dass man sich jedem arbeitstechnischen Fortschritt verweigert.
Ja, genau.
Das
ja.
ist natürlich irgendwann also, eine ziemlich unterhaltsame Nummer dann.
Und dahinter steckt natürlich auch ein großes Maß an Denkunwilligkeit. Denn wer nicht in der Lage ist, sozusagen Fortschritt eben so zu denken, dass er mir ja dienen soll, dass ich also nicht noch weitere Aufgaben, einzelne Dinge, die immer so ablaufen, wie alle anderen Dinge vorher auch abgelaufen sind, auf meinen großen Berg von Aufgaben lege, sondern dass ich eben in der Lage bin, gerade auch technische sozusagen Querschnittentwicklungen zu erkennen, um sie sinnvoll in meinem Leben so zu nutzen, dass der Berg kleiner wird.
Ja.
Das finde ich immer wieder sozusagen erschütternd, dass wir da häufig sozusagen auf eine Wand treffen. Ja. Andererseits, wir machen ja immer noch auch sehr viele Treffen. Du hast ja eben gesagt, wir fahren jetzt dann gleich nach Hamburg und treffen da Leute.
Aber ganz gezielt und bewusst.
Aber ganz gezielt. Und das heißt, man trifft sich nicht mehr, weil man sich früher auch getroffen und weil das eben irgendwie immer dazugehört, sondern
nein, das
es
ist ja
muss
auch was Besonderes
eine jetzt. Eigene, neue, andere Begründung dafür geben,
irgendwo
warum ich Menschen
ist jetzt
treffe.
Was Besonderes. Ich freue mich jetzt auf die Leute von der Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg.
Ja.
Super nette, sehr konstruktive Menschen und da werden wir einen Projektabschluss machen und da freue ich mich sehr drauf, weil das nicht so ein, das ist kein Arbeitstreffen. Ich will inzwischen eigentlich diese Treffen, die man macht, sehr stark so in den soziale Komponente, den sozialen Austausch eigentlich machen, weil das geht am schlechtesten in einem Videocall. Inhalt geht super in einem Videocall und darum sich treffen und sich in die Augen schauen und sich mal anlächeln mit einem Partner finde ich zum Beispiel total wichtig.
Also man kann sagen, wir treffen häufig auf Widersprüchliches und man trifft das, glaube ich, an sehr vielen Stellen in der Gesellschaft an. Wir haben offensichtlich Millionen Menschen in diesem Land, die irgendwie mit ihrem Leben unzufrieden sind. Und das kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Einer der Gründe ist auch, die moderne Lebensform sich noch nicht etabliert hat, die also dem entspricht, was unsere technischen Möglichkeiten an anderer Stelle bieten. Also sozusagen die Veränderung unserer Raumzeitvorstellung, die wir im 19. Jahrhundert sehr gut beobachten können, wenn jemand eben nicht mehr wochenlang oder tagelang von A nach B reisen kann, sondern mit dem Schnellzug dann mit 100 oder 150 Stundenkilometer sozusagen sehr schnell den Weg zurücklegt. Das verändert meinen Aktionsradius und verändert die Art und Weise, wie ich mich auf anderes einlasse und darauf vorbereite, wie viele Dinge ich am Tag mache oder wie viel ich nicht machen kann und wie viele Dinge mich in Stress versetzen oder nicht. Das heißt, wenn wir sozusagen unsere Lebensweise nicht ändern.
Wird es zu dann? Dem Gefühl von starker Überforderung auf Grundlage zu hoher Geschwindigkeit, was möglicherweise auch mit einer eigenen Fortschrittsverweigerung zu tun hat, oder? Das wäre jetzt das Fazit.
Das wäre das Fazit. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass es sozusagen eine negative Revolution gibt. Reaktanz im Sinne von, ich fühle mich eingeengt, weil ich es nicht annehmen kann. Weil ich es als zusätzliche Aufgabe betrachte, weil es mir fremd ist, weil es mir Dinge abfordert, die ich noch nie gemacht habe. Und das löst so viel Widerwillen aus, dass ich mich sozusagen wie die Maschinenstürmer sozusagen gegen den Fortschritt stelle. Aus den Maschinenstürmern kann man aber natürlich sehr viel lernen. Sie haben den Fortschritt nicht aufgehalten.
Nee, geht nicht leider. Ganz, ganz schwierig. Ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, jetzt für mich persönlich, durch meine großen Veränderungswillen und meine große Veränderungsfreude, also ich habe keinerlei Angst vor Veränderung, ist mein Leben in den letzten Jahren, je mehr ich diese Veränderung mich nicht gestört habe, beziehungsweise je mehr ich es auch lieben gelernt habe, desto ruhiger ist mein Leben auf eine ganz positive Art und Weise ruhiger geworden. Vielleicht ist das einer der kleinen Geheimnisse des Lebens.
Und das geht mir sicher nicht so, weil ich die Überbrückungen zwischen älteren und neueren Lebensformen intensiver aus unterschiedlichen Gründen wahrnehmen und leben muss.
Na, also man muss jetzt dazu sagen, wir haben auch 10 Jahre Lebensalterunterschied. Das macht sicher auch nochmal einen Unterschied.
Ja, ja.
Und wir haben auch sehr unterschiedlichen Kindheiten und Jugend, Ost, West etc.
Ja, ja.
Das ist dann mit Sicherheit einer der Gründe dafür.
Würde ich jetzt auch mal einer vermuten. Der Gründe, ja. Naja, und wir haben natürlich, also, und mir geht das tatsächlich so, dass ich an vielen Stellen in Umstände, in Situationen komme, die dann so immer noch sozusagen die alte Welt sind oder den Geist der alten Welt atmen. Und wenn man sich nicht alle Leute zu Feind machen will, dann ist man ja immer gezwungen, das sozusagen zu überbrücken, ja. Also positiv Leute zu nehmen und Möglichkeiten zu geben, in eine Welt mitzukommen, die eventuell auch für sie von Vorteil sein könnte. Und das kann mitunter anstrengend werden, weil, und das ist ja auch eine spannende Erfahrung, die gerade uns beide sozusagen betrifft, wir machen dieses ja vornstehen Dinge mitentwickeln, die neueren Entwicklungen sozusagen des Fortschritts immer sehr schnell aufgreifen und versuchen, irgendwas damit anzustellen. Das machen wir jetzt auch schon eine ganze Weile. Und manchmal hat man den Eindruck, dass der Weg zurück sozusagen zu den anderen, mit denen wir ja reden müssen, für die wir das ja machen, auch immer größer wird.
Und haben noch eine Abschlussquizfrage für dich mitgebracht. Ich habe bei YouTube nur den Begriff Fortschritt, also nicht sonst, einfach nur Fortschritt eingegeben. Was glaubst du, war das Hauptthema der Videos auf meiner Startseite?
Datenschutzgrundverordnung.
Nein, ganz weit weg. Landmaschinen.
Landmaschinen?
Warum? Mhm. Kombinat Fortschritt.
Ja.
Vier das Fünftel Kombinat der Videos waren vom Kombinat Fortschritt. Ja. Von Leuten, die Videos von alten Landmaschinen der DDR machen und sie sehr, sehr feiern oder alte Werbefilme für die Fortschritt-Landmaschinen hochladen. Und das fand ich unterhaltsam und spannend.
Für alle, die das noch nicht gehört haben, Fortschritt war sozusagen der Landmaschinen, das Landmaschinenkombinat. Mhm. Und auf den Maschinen stand sozusagen genau dieses Wort auch, Fortschritt.
Ja, ja.
Woran man auch sehen kann, sozusagen, man muss für sehr viele Leute sozusagen dass man an solchen Begriffen hängt, dass sie einem etwas bedeuten, das muss man kenntlich machen, das muss man ablesbar machen. Und das Kombinat Landmaschinenbau, Fortschritt ist deshalb sozusagen, wenn man an die DDR-Wirtschaft denkt, so spannend, weil da tatsächlich über lange Zeit Maschinen gebaut wurden, die auch neue Lösungen boten und die sich deshalb auch international sehr gut verkaufen ließen. Und auch da sieht man sozusagen an diesem etwas näheren historischen Beispiel, ja, überleben wird am Ende nur der, der eine gute Idee im Sinne des neuen Fortschrittsparadigmas hat.
Schlusswort, und damit steigen wir jetzt in die Bahn, um uns dem Mobilitätsfortschritt selber auch mal auszusetzen.
Ich bin gespannt.